Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Enver Şimşek. In einer idealen Welt sollten eigentlich mehr Menschen seinen Namen kennen als den von Beate Zschäpe. Enver Şimşek war nämlich das erste Opfer des rechtsextremen NSU-Terror-Trios. Er wurde 38 Jahre alt, ein selbstständiger Blumengroßhändler, ein Geschäftsmann, der seit 15 Jahren erst in Deutschland lebte, als ihn der NSU mit 8 Schüssen hingerichtet hat, 5 davon in den Kopf. Heute auf den Tag genau vor 20 Jahren. An die Opfer erinnern möchte ich heute gemeinsam mit Barbara John, die ehemalige Ausländerbeauftragte des Berliner Senats, ist die Ombudsfrau der Bundesregierung für die Hinterbliebenen der NSU-Opfer. Frau John, guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Was heißt das in Ihrem Fall genau, Ombudsfrau? Also mit welchen Anliegen können da die Hinterbliebenen zu Ihnen kommen?
Die Idee davon stammt noch vom früheren Bundespräsidenten Wulff. Er hatte spontan die Hinterbliebenen und die Opfer aus Köln eingeladen. Und dabei erfuhr er, mit welchen Riesenproblemen sie nach der Entdeckung, dass es überhaupt ein Morde von rechts waren, mit welchen Problemen sie belastet waren. Und niemand da war, der ihnen half. Also so ein Problem, wenn sie jetzt zum Beispiel Unterstützung brauchten, dass das dann oder eine Entschädigung bekamen, damit die Mieten überhaupt weitergezahlt werden konnten. Die meisten waren ja Kleinunternehmer. Dann wurde ihnen das gleich wieder abkassiert, wenn sie andere Unterstützung hatten. Also lauter Fragen, rechtliche Fragen, soziale Fragen, Versorgungsfragen, aber auch Zukunftsfragen. Und das ist etwas, was ich mache mit einem Mitarbeiter, mit Herrn Kaya zusammen. Wir sind immer erreichbar. Es gibt keine Bürostunden, sondern die Familien stehen und die Opfer aus Köln stehen im Mittelpunkt. Und das ist eine sehr lange wirklich freundschaftliche und vertrauensvolle Beziehung.
Sie kennen die Kinder der Opfer. Der erste NSU-Mord heute 20 Jahre her. Abdul Kerim Şimşek ist mittlerweile ein erwachsener Mann. Er war 13, als er seinen Vater Enver Şimşek hat sterben sehen auf der Intensivstation mit 5 Kugeln im Kopf. Was macht das mit einem Menschen?
Das hat aus Abdul Kerim einen sehr starken, sehr engagierten Mann gemacht, der inzwischen Ingenieur ist, eine Familie gegründet hat und arbeitet. Es macht aus ihm einen Mann, der in den ersten Jahren sehr mitgewirkt hat, um etwas zu erreichen, der aber jetzt inzwischen sich wünscht, dass er aus dieser Opferspirale auch langsam mal rauskommt. Und das muss man ja verstehen. Das sind 20 Jahre, die einen da bewegen. Ich werde ihn am nächsten Wochenende wiedersehen in Jena. Die Stadt Jena, aus der ja die Täter stammen, er will einen Gedenkstein errichten oder hat ein Gedenkmal errichtet für Enver Şimşek. Die Familie ist eingeladen und wir sind auch eingeladen und wir freuen uns, die Familie und ich, dass wir uns da wiedersehen. Aber das sind so Dinge, die Familie auch belasten, denn dann fallen sie wieder zurück. Sie werden als Opfer behandelt, auf den Opferstatus reduziert. Sie haben aber ein Leben, das jetzt weitergehen muss. Seine Schwester Semir lebt in der Türkei. Die Mutter pendelt zwischen Deutschland und der Türkei. Ein gutes Miteinander. Wenn sie in der Türkei sind, es gibt inzwischen einen sehr eindrucksvollen Film über die Familie, dann sind sie alle zusammen, auch am Grab des Vaters. Das ist eine Familie geworden, eine der stärksten Familien, die ich je getroffen habe, die ihr Leben meistert und sie meistert es jetzt im Normalgang und nicht mehr in dieser extremen Situation.
Sie haben die Tochter erwähnt, Semir, sie hat ein Buch geschrieben über ihren Schmerz, es heißt Schmerzliche Heimat. Heute lebt sie in der Türkei und sagt, wie schlimm das alles war, als die Polizei noch von einer Abrechnung unter Blumenhändlern ausging, als der eigene tote Vater somit als Verbrecher verdächtigt wurde, sogar als Drogenkurier, weil er hatte ja diese Blumen immer in Holland gekauft. Kann so etwas heute wieder passieren, Frau John, was glauben Sie, oder haben alle ihre Lektion gelernt?
Es passieren kann immer alles, darüber müssen wir uns im Klaren sein. Aber ich glaube, in dieser Form, in dieser festen Vorurteilsform, man hat jemanden, der in Amsterdam Blumen kauft, das Urteil, wer nach Amsterdam fährt, der fährt dahin, um auch Drogen zu kaufen. So primitiv war das und so festgefahren, auch bei den Polizisten, die damals ermittelt haben. Das ist heute mit Sicherheit nicht mehr so, sondern wir haben ja auch, es gibt ja inzwischen 14, 15 Untersuchungsausschüsse in den Landesparlamenten, aber auch im Bundestag gab es zwei. Und da ist festgelegt worden, ich hatte damals auch den Vorschlag gemacht, dass in, bei Gewalt gegen Minderheiten, besonders gegen Einwanderer, auch immer nach rechts geguckt wird und nicht nur in eine Seite. Das hat sich ja vollkommen verschoben. Was müssen sich eigentlich die Täter gefreut haben, als selbst noch die deutsche Polizei, die deutschen Medien ebenfalls in die Richtung gedacht und mit dem Finger auf sie gezeigt haben, das wart ihr auch. Ihr seid da irgendwie als Familien mit verstrickt. Eine furchtbare Situation, die für Şimşek immerhin 10 oder 11 Jahre angedauert.
Dieser schreckliche Begriff Dönermorde war damals in aller Munde. Beate Zschäpe kämpft noch immer gegen ihre Verurteilung zu lebenslanger Haft. Die Strafe ist nicht rechtskräftig bislang. Ne? Sie und ihre Mithelfer, die beiden Uwes, die kennt jeder. Warum kennt kaum einer Süleyman Tasköprü, Ismail Yazar, Theodoros Bulgaridis oder all die anderen NSU-Opfer? Was muss sich da ändern, Frau John?
Das frage ich immer, wenn ich dazu etwas sagen soll oder einen kurzen Vortrag halte. Ja, das hängt auch mit der Art der Berichterstattung. Die Täter stehen hier im Mittelpunkt. Das war natürlich ganz anders in Neuseeland unter der Ministerpräsidentin Ardern, die sagte, diese Namen tilgen wir, die gehören nicht in unsere Gesellschaft. Diese Namen sind stille Namen. Wir wollen nichts von diesen Menschen nichts erfahren. Das war eine eindrucksvolle Haltung und ich denke, man sollte etwas davon übernehmen. Das heißt nun nicht, dass die Menschen nun alle 10 Namen, die ja auch schwierig sind, lernen müssen, aber dass sie, wenn der Name genannt wird, etwas damit verbinden, das wäre gut. Es muss in unserem kollektiven Gedächtnis vorhanden sein.
Im Prozess gegen den Christchurch-Attentäter, Sie haben das gerade erwähnt, kamen alle Angehörigen und Überlebenden zu Wort. Wäre das ein Vorbild auch für Deutschland?
Ja, das im Prozess sind ja die Menschen zu Wort gekommen und zwar als Zeugen befragt worden. Eine große Enttäuschung war allerdings, als am Schlusstag, als das Urteil verkündet wurde, der Richter Götzl die Familien nicht mehr angesprochen hat. Das war eine so große Enttäuschung, die mit einer solchen Energie und mit sehr viel Bereitschaft da zu sitzen, dann wieder abzubrechen, denn oft wurde der Prozess ja unterbrochen, dann fuhren sie ohne Ergebnis zurück. Also das hat sehr viel Mühe gemacht, hat sie auch sehr viel Arbeitstage gekostet und dann nicht ein Wort, auch was sie in dem Prozess selber erlebt haben, wie sie sich engagiert haben. Das war die eine Enttäuschung, die andere natürlich nicht. Das Urteil für Zschäpe wurde als angemessen erstmal empfunden, aber dass einer der Täter, nämlich André Emminger, der die Wohnwagen, die Wohnung besorgt hatte, der unterstützt war, der beste Freund der Täter, dass er gleich aus dem Gerichtssaal entlassen wurde, dass er ein freier Mann war. Das war eine schreckliche Erfahrung. Und nun, dann brauchte es 90 Monate, um das Urteil zu schreiben. Es sind 3000 Seiten, jetzt liegt es beim Bundesgerichtshof. Die Sache ist noch nicht zu Ende.
Und dass jetzt wieder Drohbriefe unterwegs sind mit dem Absender NSU 2.0, wie wirkt das auf die Angehörigen?
Ja, natürlich ist das keine... ist das kein Moment, wo Sie sagen, es ist alles vorbei, diese Republik, das Land hat sich geändert. Sicher, die Menschen haben sich verändert. Sie haben auch eine andere Einstellung zu Einwanderern. Das ist heute alles viel akzeptierter. Man kann nur sagen, es hat lange gedauert, aber es ist jetzt besser. Aber es ist nicht nur NSU 02. Wir haben auch einen Vorfall in Köln, wo ein schwer beschädigter Mann damals inzwischen auch auf einem Arbeitsgerät bei ihm wieder eine Unterschrift, ein Swastika, also ein Hakenkreuz findet mit NSU. Das macht einfach Angst.
Vor 20 Jahren erschoss das NSU-Nazi-Terror-Trio das erste Opfer, den Geschäftsmann Enver Şimşek. Wir hörten dazu die Ombudsfrau der Bundesregierung für die Angehörigen, Barbara John. Ihnen besten Dank.